Meine Frau hat sich besonders gefreut über das Lied, Welch ein Freund ist unser Jesus.
Ja.
Lieblingslied. Die kann das schlecht gucken, aber das kann sie auch so mitsingen.
Ja.
Ja. Ja, ich denke manchmal, wie gut haben es die Jünger gehabt, die also so ganz eng mit Jesus verbunden waren, ihn erlebt haben, so hautnah. Und hat ihn ja dann mal gesagt, also ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Und das dürfen wir auch so von uns sagen, Jesus ist unser Freund, wir sind seine Freunde. Ja, die hatten es gut, die haben Jesus erlebt, ja, wie er so gepredigt hat, wie er Kranke geheilt hat. Seinen Charakter so erlebt auch, wie er mit Menschen umgegangen ist da. Manchmal auch konnte er auch sehr, sehr direkt sein, sehr hart auch zu den schriftgelehrten Pharisäern. Und irgendwann haben sie dann zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten. Die haben erkannt, wie Jesus sich verhalten hat, wie er so alle Situationen gemeistert hat. Das hängt damit zusammen, dass er sehr oft auf den Berg gegangen ist, verlassen hat, um zu beten. Ja, das Gebet stärkt unseren Glauben, ist für uns eine Kraftquelle. Dadurch pflegen wir die Beziehung zu Gott. Und eine Beziehung braucht ja das Gespräch in der Familie, in der Ehe. Auch wir, Wilhelm, so viele Mitarbeiter, wir reden miteinander, ist ja ganz, ganz wichtig auch. Manchmal kommt es ja vor, dass der eine nicht mehr mit dem anderen redet, weil irgendwas vorliegt. Das ist dann schon nicht so schön. Wenn ich was ausgefressen hatte, dann hat meine Mutter manchmal nicht mit mir geredet. Und da hätte ich dann immer gedacht, also lieber hätte sie mir ein paar runtergehauen oder was weiß ich. Aber das war also viel schlimmer als irgendeine andere Strafe. Ja, und Jesus hat ihnen dann das Vaterunser gegeben. Das Mustergebet oder manche sagen auch, das ist das Königsgebet. Das ist das Gebet, was Jesus gesprochen hat und von dem wir viel lernen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Für uns ist es auch wichtig, wir haben ja so einen Rentnerkreis, wir treffen uns also fast jeden Abend zum gemeinsamen Gebet auch. Und dann merken wir auch, wie das uns auch gut tut, das stärkt. Wir haben auch einen ehemaligen Mitarbeiter, der sehr krank ist, aber immer noch mitkommt. Ist ihm auch ganz wichtig, dabei zu sein, wenn er auch nicht mehr mitsingen kann. Manchmal betet er noch einen Satz. Schön, dass du da bist, Jesus, oder so. Aber das ist für ihn auch ganz wichtig, dabei zu sein, wenn gebetet wird. Ja, das Vaterunser enthält also die ganz wichtigen Dinge unseres Lebens. Die Anbetung im Psalm 34, Vers 6 steht, die auf ihn sehen, auf den Herrn sehen, wisst ihr, wie es weitergeht, werden strahlen vor Freude. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Und das ist Anbetung. Anbetung auf ihn schauen, ihn anschauen, Jesus, den Gekreuzigten anschauen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und das ist, ja, ist Freude. Oder die Erwartung des Reiches Gottes, dein Reich komme. Ich denke, es gibt in vielen Regionen der Welt viele Christen, die das ganz bewusst beten, dein Reich komme. Die dort leben, wo sie verfolgt werden, die in Gefängnissen, in Straflagern sind. Man spricht ungefähr von 300 Millionen Christen, die also verfolgt werden. Dein Reich komme. Uns geht es ja gut noch hier in der westlichen Welt. Ja, ich denke, uns ist das noch nicht so präsent, das Reich Gottes. Es gibt in Offenbarung ganz am Schluss, im letzten Kapitel, ein Wort, da steht, der Geist und die Braut sprechen, komm. Die Braut sind wir, die Gemeinde. Und dann denke ich manchmal so, der Geist spricht, komm, aber wir sind noch nicht so weit. Also bei uns dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir so weit sind, sagen, komm. Ich denke schon, dass die Schwierigkeiten sicher noch zunehmen werden in unserer Welt, auch in unserem Land. Wenn wir so denken, die neue Regierung, die also so mal so 100 Milliarden da eine Billion, eine praktisch Billion, eine Billion da, jetzt da, ja, borgen will, irgendwann zurückzahlen. Ich denke, uns Älter wird es nicht betreffen, aber die jungen Leute, die nach uns kommen, die werden schon dann allerhand zu tun haben damit. Ja, dein Reich komme, eine auch wichtige Bitte. Oder die Beugung unter des Willen, dein, Gottes Willen, dein Wille geschehe. Auch Jesus hatte ja, als er in Gethsemane war, hat er Angst vor dem, was vor ihm steht und sagt, wenn es möglich ist, Jesus, dann, Gott, dann nimm diese Last von mir, diesen Kelch. Aber dann hat er gesagt, dein Wille geschehe. Ich denke, dass wir auch oft inzwischen Situationen sind, wo wir manchmal denken, ja, es wäre gut, es würde uns erspart bleiben, aber es ist auch gut, dann zu sagen, ja, ich will mich einfach unter deinen Willen beugen. Oder die Bitte um die materiellen Dinge, das tägliche Brot. Das ist ja alles eingeschlossen, nicht nur das Brot, sondern alles, was wir zum Leben brauchen. Das, darum dürfen wir bitten. Und ich denke manchmal so zurück, auch jetzt gerade im Alter, an meine Kindheit, also wir, mein Vater im Krieg geblieben. Meine Mutter hatte drei Kinder. Dann waren die Eltern meines Vaters noch mit da. Und das war schon sehr hart. Aber Gott hat uns durchgetragen durch diese Zeit. Und die Bitte um Vergebung und gleichzeitig auch die Zusage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Bitte, die Bitte um Vergebung, die wir eigentlich jeden Tag nötig haben. Wir werden jeden Tag auch schuldig, wenn es nur in Gedanken ist. Aber wir werden schuldig, ist so. Und aber auch die Bereitschaft, auch dem anderen zu vergeben. Ich habe manchmal auch Christen erlebt, die gesagt haben, also, ich vergebe ihm das nur, wenn er zu mir kommt und mich um Vergebung bittet. Aber ich tue mir selber etwas Gutes, wenn ich dem anderen vergebe. Ich sage, Jesus, ich vergebe ihm das jetzt, was er mir getan hat. Vergib ihm das auch. Und dann tue ich mir etwas Gutes. Ich bin die Last los, die ich sonst mit mir rumtrage. Ich kenne das auch, dass man dann manchmal nicht schlafen kann und dann hat man irgendwelche unschönen Gedanken auch. Und es ist gut zu sagen, ich vergebe ihm das jetzt. Vielleicht muss ich auch nochmal tun, das sagen. Die kochenden Buben, die hat mal gesagt, das ist so mit der Vergebung. Ich vergebe ihm das jetzt, aber dann kommt wieder mal so der Gedanke auf, das ist wie mit einer Glocke. Wenn die also läutet und dann wird die abgeschaltet oder wird nicht mal gezogen am Strick, dann kommt immer noch ein Bim und ein Bam und nochmal ein Bim. Bam, so ist das damit auch. Und dann ist irgendwann doch Schluss. Aber ich muss eben dazu bereit sein. Ja, und dann die Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Vor den Angriffen des Bösen. Ja, und die Anbetung, dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, das Vaterunser verbindet uns Christen ob wir uns sonst sich an manchen Dingen unterschiedliche Sichtweise haben. Ja, aber Jesus will uns damit auch sagen, mit dem Gebet, wir haben einen Vater. Einen Vater im Himmel. Wir hatten ja alle einen Vater. Manche haben ihn vielleicht noch. Manche haben ihn nicht gekannt. Also Dagmar und ich, wir haben unsere Väter nicht gekannt, weil wir zu klein waren, als sie im Krieg gefallen sind. Aber es gibt auch viele Familien, wo der Vater abwesend ist oder kaum anwesend oder Mütter, die alleinerziehend sind. Für Söhne gibt es öfters Konflikte mit dem Vater. Also ich habe einige Freunde gehabt da, die noch einen Vater hatten. Die hatten oft Probleme mit dem Vater. Einen sehr guten Freund, mit dem ich auch heute noch verbunden bin, war auch manchmal mit ihm zu Hause. Mein Freund war nicht ganz einfach. Er ist auch mal von der Schule geflogen, musste also in eine andere Schule gehen dann. Wir haben auch manchmal Mist gemacht miteinander, aber unter anderem auch mal eine DDR-Rundfahrt mit dem Fahrrad. Das war also sehr schön. Ja, und da habe ich dann manchmal gesagt, also ich habe keinen Vater, aber so einen Vater möchte ich auch nicht haben, wie mein Freund. Also war ein sehr schwieriger Vater auch. Ja, ich hatte kein Vaterbild, aber ich hatte väterliche Freunde gehabt. Das ist auch schön, wenn man einen väterlichen Freund hat, als junger Mann noch. Als wir zum Wilhelmshof kamen, war damals 26, gerade erst geworden. und dann keine Ahnung gehabt von Alkoholikerarbeit. Und dann hatten wir auch noch geistig behinderte Menschen, auch keine Ahnung gehabt. Von der Buchhaltung keine Ahnung gehabt und was alles so auf mich zukam da. Und da wurde uns ein Bruder geschickt von der ewigen Suchtkrankenhilfe. Der hat sich bereit erklärt, ein Jahr bei uns mitzuhelfen, Wilhelmshof. Und das war für mich so ein väterlicher Freund. Da kannte sich aus in der Suchtkrankenarbeit, wenn auch nicht in Arbeit in einem Heim, sondern er hat so Besinnungswochen gehalten und Alkoholiker besucht. Gibt es auch eine nette Geschichte. Und da hatten wir einen Kurgast, der hatte getrunken und wollte wieder weg. Nach Ortspringe gehen, die 3 Kilometer zum Trinken. Und da kam der Erich, hieß der Erich zu mir und sagte, der will wieder trinken gehen jetzt. Der hat aber noch Geld, hat seine Brieftasche in der Gesäßtasche. Und ich mache mit dem jetzt einen Ringkampf. Und dann mache ich so, dass ich drunter liege und dann ziehst du ihm schnell die Brieftasche raus. Der Erich war ein großer kräftiger Kerl, ein früher Fleischer von Beruf gewesen. Ja, und hat gut geklappt mit dem Ringkampf, aber der ist trotzdem trinken gegangen. Also, und das war auch der erste und letzte Ringkampf, den wir gemacht haben. Ja, der Erich war in russischer Kriegsgefangenschaft und abends saßen wir oft zusammen. Dann hat er uns aus der Gefangenschaft erzählt, aus dieser Zeit. Das war also sehr interessant. Als er wegging von Wilhelmshof, da bin ich dann nächsten Tag in den Wald gegangen und habe richtig geheult. Mein väterlicher Freund war weg dann. Aber es war eben für uns eine sehr gute Zeit. Ja, und heute weiß ich natürlich, dass ich einen himmlischen Vater habe. Der ist immer erreichbar, jederzeit, in jeder Situation kann ich zu ihm kommen. Ich darf ihm um alles bitten. Manche Bitten erfüllt er uns auch nicht. Das ist ja auch gut so, merken wir vielleicht erst viel später. Euer Vater weiß, sagt Jesus, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ja, und hat uns auch manches geschenkt im Wilhelmshof, was wir nicht erbeten haben. Wir hatten Besuch aus der Bundesrepublik, ein Klinikleiter, ein Psychotherapeut, Arzt, auch Christ, hat 2 Kliniken geleitet im Süddeutschland, da eine für Frauen, eine für Männer, und dann sagt er uns, ihr könntet doch eine Töpferei einrichten hier. Und ich sage, wir kommen doch nie ran an Töpferscheibe und an diese Sachen da. Und da ist auch kein Problem. Ich kann euch das schicken. Und dann kam ein Anruf, habt ihr das schon die Einfuhr beantragt? Wir waren gar nicht drauf gefasst. Und dann kriegten wir alles, Töpferscheibe, Brennofen und was wir brauchten. Ja, so sind wir manchmal überrascht worden. Oder als wir ein Haus bauen sollten, wurden wir beauftragt, wir brauchen unbedingt ein neues Haus für die Alkoholiker, weil das alte Haus besetzt war mit den geistig behinderten Bewohnern. Ja, da haben wir einen Freund in Chemnitz, meiner Heimatstadt, dann gefragt, Bauingenieur, und der hat uns dann das Projekt gemacht. Ja, und es sind uns viele Menschen und Mitarbeiter geschenkt worden. Als wir zum Wilhelmshof kamen, da sagte damals die alte Heimleitersfrau, die noch da war, also Mitarbeiter kriegt ihr hier nicht, in dieser Einöde kommt niemand da. Und unser damaliger Chef, der Dr. Stark, Jurist von Beruf, war kindlich gläubig. Und da sagte er, wir beten einfach um Mitarbeiter. Und das haben wir gemacht und dann sind Mitarbeiter gekommen. Das hat uns Gott beschenkt. Ich treffe manchmal Gott, Menschen, wenn ich mit denen so spreche, versuche mit Glauben zu sprechen, dann sagen sie, ich glaube auch an Gott. Aber wenn man dann näher fragt, was er, und wie sieht das aus mit deinem Glauben, dann, na, ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt. Das. Und das war es dann auch. Aber das, für uns ist das höhere Wesen eben der Vater im Himmel. Also viele haben keine Vorstellung von Gott. Ich habe auch den Eindruck, selbst in der Kirche, in manchen Gottesdiensten kommt auch das Wort Gott vor, aber Jesus wird kaum genannt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann sagt er, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Also wir kennen ja durch die Evangelien, kennen wir ja Jesus, wissen, wie er ist, wie er umgegangen ist mit Menschen. Und genauso ist eben auch der Vater im Himmel. Also wir können genau wissen, wie der Vater ist. Ich denke, die Moslems wissen nicht, wie ihr Gott ist. Die haben so einen strengen Gott, den man unbedingt alles erfüllen muss, was da auferlegt. Aber wir wissen, dass wir einen liebenden Vater haben. Ja, es gibt nur einen Weg zu Gott, zum Vater, und das ist der Weg über Jesus, über das Kreuz. Und im gekreuzigten und auferstandenen Christus erkennen wir die Liebe Gottes. Dort sehen wir, dass wir einen liebenden Vater haben. Jesus betet ja spricht am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war ja immer eins mit dem Vater. Er hat gesagt, ich tue nur das, was der Vater tut, ich sage nur das, was der Vater mir aufträgt. Und dann kam die Situation, wo er vom Vater verlassen war. Also ich denke, das war schlimmer noch als die Schmerzen, die er hatte durch die Kreuzigung. Diese Situation, wo der Vater ihn verlassen hat. Und davor hatte er, denke ich, auch die größte Angst gehabt, auch in Gethsemane. Und darum auch gebetet, wenn es möglich ist, Vater, dann erspar mir das. Aber er hat diese Situation gut gemeistert. Er konnte noch beten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das, denke ich, ist uns auch wichtig, auch dieses Gebet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass wir vielleicht in solchen Situationen dann dieses Gebet sprechen. Wenn uns irgendjemand etwas antut, dass wir dann nicht zornig werden, gekränkt werden, sondern beten können: Vater, vergib ihnen, und vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Es ist ja so, dass viele nicht wissen, was sie eigentlich tun, wenn sie uns als Christen auch angreifen. Ja, und Jesus ist die Wahrheit. Pilatus hat dann bei seinem Verhör dann gesagt, was ist schon Wahrheit? Ich denke, das ist das Problem unserer Zeit, es ist alles relativ. Es gibt keine Wahrheit mehr. Nur die ganze Gendergeschichte, es gibt nicht mehr Mann und Frau, sondern es gibt 70 oder was weiß ich, wie Geschlechter. Es ist alles relativ geworden heute. Und Jesus sagt, ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und die Wahrheit ist eigentlich schwer zu ertragen. Die Wahrheit, in Römer 3 steht sie, wir sind alle Sünder. Keiner ist vor Gott gerecht. Wir sind alle Sünder. Wir haben immer mal auch bekannte Freunde, auch wenn wir mit ihnen sprechen, dann auch über den Glauben auch und dann über die Sünde. Ich bin doch kein Sünder, ich habe noch niemanden umgebracht und ich glaube auch nicht. Also das ist sehr schwer für die Menschen zu begreifen, dass sie Sünder sind, dass sie Erlösung brauchen. Das kann aber auch eigentlich nur der Heilige Geist machen, dass uns das offenbart, dass wir Sünder sind. Und dass wir so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Römer 3 steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Ja, wir sind und bleiben Kinder des Vaters im Himmel. Und da denke ich, es ist gut, wenn wir auch das Wort beachten, das Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was heißt das? Oder was haben Kinder, was wir als Erwachsene oft nicht haben? Kinder vertrauen ihren Eltern. Wenn es gute Eltern sind, die es gut mit ihnen meinen, entwickeln sie eine gute Beziehung zu den Eltern. Sie vertrauen ihnen. Sie haben so ein Urvertrauen da. Ich kann mich auf meinen Vater, meine Mutter verlassen. Ich kann mit allem kann ich zu meinem Vater, zu meiner Mutter kommen. Gibt es eine Geschichte von einem Mann, der Vater, der will auch seinem Freund erklären, dass Glaube ist, dass es um Vertrauen geht. Und der begreift es eben auch nicht. Und sein Sohn da, der spielt gerade mit dem Freund und dann stellt er den Sohn auf eine Mauer und sagt, komm, spring in meine Arme. Und er springt. Und dann stellt er den Freund des Sohnes auf die Mauer und sagt auch, komm, spring. Und er springt nicht, weil er den Vater nicht kennt, weil er nicht glaubt, dass er ihn auffängt. Ja, und dann geht es weiter, dieser erste Satz im Vaterunser, geheiligt werde dein Name. Ich denke, die Anbetung Gottes, des Vaters, ist sehr wichtig. Wir begreifen eigentlich nur, wie groß Gott ist, wenn wir immer wieder uns vor ihm beugen, wenn wir ihn ansehen und darüber nachdenken, wie gut wir es haben, dass wir ihn kennen, dass wir von ihm geliebt sind, dass er für uns da ist, jeden Tag. In Römer 11, ihr müsstet mal die Kapitel Römer 9 bis 11 hintereinander weglesen. Ich mache das immer manchmal. Und der letzte Vers im Römer 11 dann heißt, von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Das ist ein gewaltiges Wort. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Auch alle Menschen. Alles. Von ihm, durch ihn und zu ihm. Es geht da um Israel und auch um die Gemeinde, um uns Christen da. Ist sehr spannend, diese drei Kapitel mal zu lesen. In Matthäus 7, da sagt Jesus einmal, da werden welche zu mir kommen und sagen, wir haben in deinem Namen haben wir große Dinge getan. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, ich werde zu ihnen sagen, kennt ihr die Stelle? Ich kenne euch nicht. Das ist ein eigenartiges Wort, finde ich. Das sind Leute, die sagen, was haben wir alles für ihn, für Gott getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Woran mag das liegen? Und ich denke, dass sie schwer gearbeitet haben, vielleicht für Gott, aber sie haben keine Beziehung aufgebaut zu ihm, keine innige Beziehung zu Jesus. Herr Jesus hat auch viel getan. Aber er hat immer die Beziehung zum Vater wieder neu gepflegt. Er ist am Berg gegangen, hat gebetet und lange gebetet, vielleicht manchmal eine ganze Nacht durch. Also diese Menschen hatten keine innige Beziehung zu Jesus. Und sagte mal eine Pastorin von einer anderen, die kennt Jesus nicht. Bin erstmal stutzig geworden, die kennt Jesus nicht. Eine Pastorin, die predigt jeden Sonntag. Und die sagt, die kennt Jesus nicht. Und ich denke, da gibt es sicher viele Christen, auch Pastoren, die Jesus nicht kennen. Wir waren jetzt auch im Gottesdienst mal und wir kommen eigenartig vor der Gottesdienst und dann sagte hinterher dann, also nicht zu uns, aber wir haben es dann gehört vom anderen, ein junger Mann, der mit war von uns, Wilhelmshof, sagt, Jesus ist nicht vorgekommen in diesem Gottesdienst. Also ist ganz wichtig, dass wir diese Beziehung zu Jesus pflegen, dass wir jeden Tag uns mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen auch befassen, ihn anschauen, ihm danken, dass er das für uns getan hat. Psalm 103 ist ein Anbetungspsalm. Ich bete den fast jeden Tag auswendig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und mit großer Güte. Der Psalm beginnt mit, lobe den Herrn meine Seele und endet mit dem Satz, lobe den Herrn meine Seele. Und da steht auch da, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich habe noch zum Schluss eine kleine Geschichte, überschrieben ein Gotteskind. Der schlesische Theologe Josef Wittig erzählt in seinen Kindheitserinnerungen von einem Bettler, der alle paar Monate in sein Elternhaus kam. Der Mann pflegte an der Stubentür stehen zu bleiben und fing, ohne anzuklopfen, zu beten an, Vater unser, der du bist im Himmel. Wenn dann Wittigs Mutter mit einer Schüssel Mehlsuppe oder einem Stück Brot hinausging, sagt er, der himmlische Vater gibt's euch wieder. Wenn ihn aber jemand fragte, wer sind sie denn eigentlich, antwortete er, ich bin der Sohn Gottes. Alle kannten diese Antwort schon von früher und wenn trotzdem einer sagte, ich denke, sie sind der Bayer Ignaz aus Falkenbergen, dann erklärt er mit ruhiger Stimme, ja, das bin ich einmal gewesen. Aber ich bin getauft. Als ich getauft wurde, da kam eine Stimme vom Himmel und sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er war trotz seiner Armut ein glücklicher Mensch. Ja, und wir sind also auch Söhne und Töchter Gottes, und das können wir festhalten. Amen. Amen. Möchten wir uns auch bitten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich kennen, dass wir wissen, dass du ein Vater der Liebe bist, ein barmherziger, gnädiger Gott. Wir leben von deiner Güte, von Mutterleib an, bis auf diesen Tag. Und das darf auch so bleiben. Wir danken dir, dass wir auch in diese neue Woche gehen dürfen mit der Gewissheit, dass du da bist, dass du uns begleitest mit deiner Liebe, deinem Erbarmen, mit deinem Schutz. Und wir danken dir für die Gemeinschaft, auch die wir jetzt hier hatten. Und wir wollen dich bitten für die Menschen, die es ja nicht so gut haben wie wir, die jetzt auch Christen, die verfolgt werden, die in Gefängnissen sind. Herr, erbarm dich ihrer. Wir bitten dich für dein Volk Israel, dass du es bewahrst auch vor seinen Feinden, dass du der Regierung Weisheit gibst auch. Wir wollen dir auch Brigitte anbefehlen. Jetzt in Eppingerode, schenke eine gute Zeit, dass sie auch dort sich gut erholt und auch gestärkt wieder zurückkehren kann. Amen.